Es ist Donnerstag, der 18. September 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Intermediate-Programms News in Slow German. Hallo an alle. Hallo Michael.
Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörer.
Den ersten Teil unserer Sendung beginnen wir mit einem Rückblick auf aktuelle Ereignisse. Die Nachricht der Ermordung von Charlie Kirk hat viele in den USA und auch darüber hinaus schockiert. Wird es Rache oder Versöhnung für die USA bedeuten? Die ersten Anzeichen deuten nicht darauf hin, dass das Land auf einen Versöhnungskurs zusteuert. Als nächstes sprechen wir über die Forderung von Trump, dass alle NATO-Staaten den Kauf von russischem Öl einstellen sollen, bevor er Sanktionen gegen Russland verhängen wird. Was steckt hinter dieser Forderung? Ist dies ein Weg, um Sanktionen gegen Russland umgehen zu können? Unser Bereich Wissenschaft und Technologie widmet sich einer Studie, die zeigt, dass 44% der Menschen mit Diabetes nicht diagnostiziert sind. Eine schockierende Tatsache ist, dass nur 20% der jungen Erwachsenen unter 35 Jahren sich ihrer Erkrankung bewusst sind. Anschließend beschäftigen wir uns mit einem in Usbekistan verabschiedeten Gesetz, das Häftlingen ermöglicht, ihre Strafe um bis zu 30 Tage pro Jahr zu verkürzen, indem sie Bücher von einer benannten Liste lesen.
Wow, diese Liste möchte ich sehen.
Welche Bücher erwartest du auf dieser Liste zu sehen?
Ich weiß nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich allein anhand der Liste der Pflichtlektüre schon viel über diese Aktion sagen kann.
Weißt du was? So anspruchsvoll deine Behauptung auch sein mag, sie macht durchaus Sinn. Ich würde dir wahrscheinlich zustimmen, dass man allein schon anhand der Liste viel darüber sagen kann. Aber lass uns mit den Ankündigungen fortfahren. Erzähl uns etwas über die Themen des zweiten Teils der Sendung.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Subordinating Conjunctions, Part 1. Wir reden über ein Video, das in den sozialen Medien vor einiger Zeit Aufsehen erregt hat. Eine junge Frau beschwert sich darüber, dass eine Treppe in Lissabon nicht der deutschen Norm entspricht. Doch nicht nur Treppen sind genormt, sondern erstaunlich viele andere Dinge im Alltag. Heute reden wir über die Redewendung "Das ist das Gelbe vom Ei". Dazu fällt uns auf Anhieb die deutsche Spezialeinheit GSG 9 ein, die in Deutschland für besonders schwierige Einsätze zuständig ist. Sie ist zwar nicht die einzige Spezialeinheit in Deutschland, aber die bekannteste. Sie gilt als eine der besten Spezialeinheiten der Welt.
Wunderbar. Vorhang auf.
Bedeutet die Ermordung von Charlie Kirk Rache oder Versöhnung für die USA?
Nach der Ermordung von Charlie Kirk in Utah sieht sich die USA mit einer stark gespaltenen politischen Landschaft konfrontiert, die an die Zeit nach der Ermordung von Martin Luther King im Jahr 1968 erinnert. Während Dr. King für seinen Einsatz für die Bürgerrechte verehrt wurde, hat Kirk eine umstrittene, konservative Persönlichkeit gegensätzliche Reaktionen hervorgerufen. Kirk wurde von einigen Vertretern der Rechten als Stimme einer neuen Generation gepriesen und von der Linken für seine entzweiende Rhetorik zu Themen wie Bürgerrechte und Islam kritisiert. Historiker weisen darauf hin, dass Kirks Ermordung für die USA eine entscheidende Bewährungsprobe in Bezug auf gewalttätige politische Äußerung darstellt. Soll auf politische Gewalt mit weiterer Polarisierung oder mit einem Engagement zum friedlichen Miteinander reagiert werden? Präsident Trump macht die linke Rhetorik für Kirks Tod verantwortlich. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bezeichnet Kirks Tod als eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit, die über die individuelle Politik hinausgeht. Während die Debatten über Kirks Vermächtnis weitergehen, ringt die Nation mit den Auswirkungen auf den zivilen Diskurs und die Zukunft der Demokratie inmitten des zunehmenden politischen Extremismus.
Ja, das war tragisch. Charlie Kirk hat zweifellos starke Emotionen ausgelöst. Er war nicht irgendein Aktivist, sondern, gelinde gesagt, umstritten.
Das stimmt. Aber ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, wie wir seinen Tod darstellen. Das sollte nicht zu einer weiteren Polarisierung führen. Weißt du, Demokratie ist eine empfindliche Institution.
Ich sehe, was du meinst. Aber die Verherrlichung umstrittener Persönlichkeiten birgt die Gefahr, schädliche Ideologien zu unterstützen.
Das ist verständlich. Aber kann man nicht argumentieren, dass wir uns auch mit denen auseinandersetzen sollten, mit denen wir nicht einer Meinung sind? Das Unterdrücken von Stimmen, selbst problematischer, könnte diese noch weiter an den Rand drängen.
Engagement ist wichtig, ja, aber es muss eine Grenze geben. Wenn die freie Rede schädlich wird. Wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen, oder?
Auf jeden Fall, aber die Grenze ist oft subjektiv. Wir müssen möglicherweise gewisse Reibungen in Kauf nehmen, wenn wir die Lücken in unseren Diskussionen schließen wollen.
Und wie fördern wir den Dialog, ohne extreme Ansichten zu unterstützen?
Indem wir einen gemeinsamen Nenner finden. In diesem Fall scheint es jedoch unhaltbar, eine gemeinsame Grundlage zu finden.
Trump fordert von allen NATO-Staaten den Kaufstopp von Öl aus Russland, bevor er Sanktionen erlassen wird.
Am Samstag verkündete Präsident Donald Trump, dass er umfassende Sanktionen gegen Russland verhängen würde, wenn alle NATO-Staaten kein russisches Öl mehr kaufen würden. Sein Vorschlag, der in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, könnte auf Widerstand seitens mehrerer NATO-Mitglieder stoßen, insbesondere der Türkei, Ungarn und der Slowakei, die trotz des Krieges in der Ukraine weiterhin russisches Öl kaufen. Trump warf der NATO vor, keine ausreichend starken Maßnahmen gegen die Aggression Russlands zu ergreifen. Er forderte die NATO außerdem dazu auf, China mit hohen Zöllen zu belegen, da dies Chinas Einfluss auf Russland schwächen und möglicherweise zu einem schnellen Ende des Krieges führen würde. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass Trump bisher von größeren Maßnahmen gegen den Kreml abgesehen hat. Einige Analytiker gehen sogar noch weiter und sehen die Forderung von Trump als einen Weg an, sofortige Maßnahmen gegen Russland vermeiden zu können. Sie weisen darauf hin, dass Trump politisch eng mit den Staatschefs der Länder verbunden ist, die noch Energie aus Russland beziehen.
Warten, 2 Wochen, dann 50 Tage, dann Waffenstillstand, dann Friedensgespräche. Und nun will er, dass die NATO den Kauf von russischem Öl einstellt, bevor er irgendetwas unternimmt? Ich vermute, dass dies ein politischer Schachzug ist.
Entworfen, um...
vermeiden, jetzt irgendetwas zu tun.
Nun, vielleicht versucht er, die NATO hinter einer einheitlichen Front zu vereinen. Es ist nicht so verkehrt von ihm, nach Verbündeten zu suchen.
Richtig, außer dass es heuchlerisch ist. Er ist mit den Staatschefs genau der Länder befreundet, die weiterhin Russland unterstützen. Seine Forderung wirkt daher unaufrichtig.
Ich stimme zu, dass es sich um Heuchelei handelt. Aber vielleicht glaubt er daran, zuerst einen Konsens zu erzielen. Die NATO muss gemeinsam vorgehen.
Ich denke, es ist genau das Gegenteil. Er weiß, dass die Türkei nicht so bald aufhören wird, Öl aus Russland zu kaufen. Übrigens hat er deshalb die NATO und nicht die EU aufgefordert, die Türkei in die Liste aufzunehmen. Neben der Türkei wird auch Viktor Orban nicht aufhören, der gegen europäische Versuche, Druck auf Putin auszuüben, sein Veto eingelegt hat. Ich nehme an, Trump nutzt bewusst die größte Schwäche der NATO aus, nämlich, dass sie gespalten und nicht geeint ist. Er tut dies absichtlich, um die Forderungen nach einem Eingreifen der USA gegen Russland zu unterbinden. Fast die Hälfte der Menschen mit Diabetes weiß nichts von ihrer Erkrankung.
Eine letzte Woche in The Lancet Diabetes and Endocrinology veröffentlichte Studie zeigt, dass 44% der Menschen mit Diabetes nicht diagnostiziert sind. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit von frühzeitigen Vorsorgeuntersuchungen, um Komplikationen wie Herzerkrankungen und Sehverlust vorzubeugen. Zu den Symptomen von Diabetes gehören verstärkter Durst, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit und Gewichtsverlust. Die Forscher analysierten Blutzuckerdaten aus 204 Ländern zwischen 2000 und 2023 und schätzten, dass nur 56% der Menschen mit Diabetes sich ihrer Erkrankung bewusst sind. Auffallend ist, dass nur 20% der jungen Leute unter 35 Jahren sich ihres Zustands bewusst sind. Es deutet darauf hin, dass Fälle in dieser Altersgruppe oft unerkannt bleiben, da die Betroffenen anfangs möglicherweise keine Symptome zeigen. Die Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit verbesserter Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen, um die Auswirkungen von Diabetes weltweit zu bewältigen und einzudämmen. Darüber hinaus kann die häufigste Form von Diabetes durch eine Änderung des Lebensstils gelindert werden, beispielsweise durch die Reduzierung von rotem und verarbeitetem Fleisch, mehr körperliche Bewegung und dem Fokus auf Vollwertkost.
Es ist alarmierend, wie viele Menschen nicht diagnostiziert sind. 44% aller Menschen wissen noch nicht einmal, dass sie Diabetes haben.
Ja, es ist schockierend.
Aber warum? Es gibt doch viele Tests.
Das Diabetes-Screening ist kein Bestandteil oder eine routinemäßige jährliche Untersuchung.
Genau so ist es. Es ist mir ein Rätsel, warum die Diabetes-Vorsorge nicht ein allgemeiner Bestandteil jeder jährlichen Untersuchung ist.
Nun, vielleicht liegt es daran, dass die Entscheidung für einen Test sich nach den individuellen Risikofaktoren richtet.
Wenn dies der Fall ist, dann sind wesentliche Veränderungen nötig. Der Bericht weist eindeutig darauf hin, dass sowohl Patienten als auch Ärzte einen großen Prozentsatz der Fälle übersehen. Andererseits, wenn die Wichtigkeit routinemäßiger Vorsorgeuntersuchungen unterstrichen wird, könnte dies bei jüngeren Erwachsenen zu unnötiger Angst führen. Vielleicht sollten wir auch zu gesünderen Gewohnheiten ermuntern.
Wie sollen Sie Ihre Gewohnheiten ändern können, wenn Sie nicht einmal merken, dass Sie Diabetes haben? Aber ja, wir brauchen Änderungen im Bewusstsein als auch im Lebensstil.
Lesen von Büchern kann zu verkürzter Haftstrafe führen.
Usbekistan hat ein Gesetz verabschiedet, das es Häftlingen ermöglicht, ihre Gefängnisstrafe um bis zu 30 Tage pro Jahr zu verkürzen. Die Insassen müssen Bücher lesen, die auf einer speziellen Liste stehen. Die Maßnahme ermöglicht es den Häftlingen, ihre Haftzeit um 3 Tage für jedes gelesene Buch zu reduzieren. Vor einem speziellen Ausschuss müssen sie dann nachweisen, das Buch gelesen zu haben. Das Gesetz gilt nicht für Gefangene, die eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Jedoch könnten mehr als 13.500 Häftlinge in positiver Hinsicht davon betroffen sein. Diese Initiative hat sich an internationalen Praktiken orientiert, wie zum Beispiel aus Brasilien, Italien und Bolivien. Beamte sagen, dass diese Maßnahme das Justizsystem in Richtung Rehabilitation und Bildung bewegt und das Potenzial hat, Rückfälle zu reduzieren. Die offizielle Leseliste umfasst Klassiker wie Der alte Mann und das Meer von Hemingway, Über den Krieg von Clausewitz, Fahrenheit 451 von Bradbury sowie usbekische Werke. Außerdem sind aufgeführt Drei Kameraden von Erich Maria Remarque, Der Prozess von Franz Kafka, Martin Eden von Jack London und eine amerikanische Tragödie von Theodore Dreiser.
Verkürzung der Haftzeit für Gefangene, die bestimmte Bücher lesen? Das finde ich ziemlich faszinierend. Obwohl mein erster Gedanke war, was für eine großartige Möglichkeit, Insassen staatliche Propaganda aufzuzwingen.
Das dachte ich auch. Das klang fast wie etwas, das Nordkorea tun würde. Aber dann sah ich die Liste der Bücher und das hat meine Meinung komplett geändert.
Genau. Sie haben sich sicherlich viel Mühe gegeben, die großen Klassiker aufzunehmen.
Ich finde diesen Ansatz faszinierend. Wenn man zum Lesen ermuntert wird, könnte dies dazu führen, dass man wächst und sich selbst reflektiert. Bücher können Veränderungen auf eine Weise bewirken, wie es andere Programme möglicherweise nicht vermögen.
Sollte Lesen jedoch an ein Belohnungssystem geknüpft sein, das auf Strafminderung basiert? Es könnte eher eine Art geschäftliche Beziehung zur Literatur fördern als echte Liebe zu ihr.
Selbst wenn es als eine Art Geschäftsbeziehung beginnt, ich denke, dass die Literatur ihre Aufgabe erfüllen wird. Irgendwann wächst sie den Lesern immer ans Herz.
Das hast du schön gesagt. Wir sind uns einig, dass die Macht der Literatur nicht unterschätzt werden sollte, auch nicht unter ungewöhnlichen Umständen.
Two-part conjunctions. Die Treppe ist nicht genormt. Kürzlich sorgte ein Video in Deutschland in den sozialen Medien für Aufsehen. In diesem Video war zu sehen, wie eine junge Frau in Lissabon eine Treppe hinabsteigt und sich dabei ärgert, dass es doch irgendwie nicht komfortabel sei, diese herunterzusteigen. Die Erklärung kommt prompt. Sie beschwert sich, dass die Treppe nicht genormt sei.
Typisch deutsch. Alles muss genormt sein. Aber dass deutsche Treppen einer Norm entsprechen, wusste ich gar nicht. Mir war der Begriff vor allem im Zusammenhang mit den einheitlichen Papiergrößen bekannt.
Stimmt. Man lernt schon in der Grundschule, was DIN A4 und so weiter bedeutet. Aber nicht nur Treppen, Papierblätter und Schulhefte sind genormt, sondern auch zum Beispiel Zahnbürsten oder Kleidergrößen.
Also mir leuchtet sowohl ein, warum Papier genormt sein muss, damit es in verschiedene Drucker passt, als auch, warum Kleidergrößen einem Standard entsprechen müssen. Aber Treppen?
Alle Deutschen könnten mit geschlossenen Augen eine beliebige Treppe in Deutschland sowohl hinauf als auch wieder hinabsteigen, ohne zu stolpern. Das verhindert viele Unfälle.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fallen mir Situationen ein, in denen mir Treppen ungewöhnlich vorkamen. Meistens waren es entweder Treppen in alten Gebäuden oder im Ausland.
Das besagte Video hat übrigens nach sich gezogen, dass viele andere Deutsche sich auf allen möglichen Treppen gefilmt haben, verknüpft mit dem Kommentar der jungen Frau.
Ich finde es lustig, wenn sich Menschen darüber in ironischer Weise beschweren, dass weder die Treppen an der chinesischen Mauer noch die berühmte spanische Treppe in Rom der deutschen Norm entsprechen.
Vielleicht bringen die vielen Videos dem Deutschen Institut für Normung ja unverhofft Bekanntheit. Und die Menschen realisieren, dass die DIN-Norm ihnen überall im Alltag begegnet.
Wo denn überall?
Zum Beispiel mindestens zweimal täglich bei einer sowohl etwas lästigen als auch doch sehr nützlichen Tätigkeit.
Zähneputzen?
Genau. Das Stichwort ist Büschelauszugsprüfung. Die Borsten einer Zahnbürste müssen einer genormten Kraft widerstehen, damit sie beim Putzen im Bürstenkopf bleiben und nicht verschluckt werden.
Interessant. Was gibt es noch?
Alle Deutschen, die gerne grillen, können sich nicht nur darüber freuen, dass kein Würstchen durch den Rost fällt, weil der Abstand der Grillstäbe genormt ist, sondern auch darüber, dass der Grill nicht zusammenklappt, weil das Gestell arretierbar sein muss.
Das scheint ja alles ganz nützlich zu sein. Aber wer denkt sich so etwas aus?
Jeder kann einen Normungsantrag stellen. Also, falls dir irgendetwas auffällt, das noch genormt werden sollte, kannst du einen formlosen Antrag stellen und deinen Senf dazu geben. Dann setzen sich die Experten zusammen und beraten darüber.
Ich werde mal darauf achten. Das ist das Gelbe vom Ei. That's brilliant. Die GSG 9 der Bundespolizei. Wir wollen uns heute mit der Spezialeinheit GSG 9 beschäftigen. Selbst international gilt die GSG 9 als das Gelbe vom Ei. Die GSG 9 kommt bei der Bekämpfung von Terrorismus und bei Schwerst- und Gewaltkriminalität zum Einsatz. Insbesondere bei Geiselbefreiungen und Bombenentschärfungen geht es ohne die GSG 9 nicht. Wenn es irgendwo wirklich brennt, ist die GSG 9 zur Stelle.
Naja, ganz so dolle ist die Bilanz auch nicht. Die GSG 9, die Grenzschutzgruppe 9, wurde am 26. September 1972 gegründet. In den über 50 Jahren ihres Bestehens hat sie etwa 2200 bekannte Einsätze durchgeführt. Selbst wenn man davon ausgeht, dass viele Einsätze geheim waren, so ist das doch nicht so viel. Seien wir ehrlich, die meiste Zeit ist die Truppe im Training.
Und das Training ist das Gelbe vom Ei. So soll es ja nun auch sein. Die GSG 9 muss die Jobs hinkriegen, die sonst keiner bewältigt. Dafür dürfen sie dann bitte auch üben.
Gut, so eine Blamage wie 1972 bei den Olympischen Spielen in München darf es in Deutschland nie wieder geben. Damals nahmen palästinensische Terroristen der Organisation Schwarzer September israelische Sportler im Olympischen Dorf als Geiseln.
Genau. Und die deutsche Polizei stand völlig auf dem Schlauch. Sie war für eine solche Attacke auch nicht annähernd qualifiziert oder vorbereitet. Bei einem völlig verpfuschten Befreiungsversuch kam es zum Tod aller Geiseln und eines deutschen Polizisten.
Das war eindeutig nicht das Gelbe vom Ei. Die Reaktion auf diese Katastrophe war die Gründung dieser Spezialeinheit, ansässig in St. Augustin-Hangela und seit neuestem auch in Berlin.
Wie wird man eigentlich so ein GSG-9er?
Dazu musst du ein anspruchsvolles neunjähriges Programm durchlaufen. Es beginnt mit der Ausbildung zum Polizisten, zur besonderen Verwendung, wo dir neben Polizeiarbeit auch militärische Taktik beigebracht wird. Nach dem Abschluss beginnt ein hartes Auswahlverfahren, wo der Kandidat durch alle möglichen körperlichen und psychologischen Tests geführt wird.
So ähnlich wie ein Navy SEAL eben?
Von der Idee her sicherlich. Wird man ausgewählt, kommen 4,5 Monate Basisausbildung und 4,5 Monate Spezialausbildung dazu.
Und Sie müssen auch Spezialprüfungen ablegen, wie beispielsweise zum Fallschirmspringer, Sniper oder taktischen Taucher? Die GSG 9 besteht aus 4 Einheiten. Land, See, Luft und Präzisionsschützen.
Genau. Die Ausbildung ist wirklich das Gelbe vom Ei.
Naja, das Resultat hatte man schon 1977 gesehen, als die GSG 9 bei der Entführung des Lufthansa-Flugs Landshut durch palästinensische Terroristen nach Mogadischu eingesetzt wurde. Diesmal war das Ergebnis sehr viel besser.
Ja, sie befreiten alle 86 Geiseln.
Die Operation hatte sogar einen super coolen Namen, so wie das auch in den USA üblich ist. Operation Feuerzauber.
Also sowas ist nun wieder absoluter Blödsinn. Aber schon klar, dass dich sowas beeindruckt.
Hey, ich bin nicht der Einzige, der so etwas toll findet. Es gab sogar vor 18 Jahren mal eine TV-Show über diese Einheit.
Ja gut, die GSG 9 ist wirklich das Gelbe vom Ei. Musik Michael, wir haben mal wieder super interessante Themen besprochen. Mich wundert, dass wir einerseits viel weniger aufgeklärt sind, wenn es um diese politische Aufsplittung geht, und andererseits aber sehr viel mehr lernen, zum Beispiel über Diabetes. Das hat mich wirklich erstaunt. Am besten fand ich auch, dass das Bücherlesen wieder im Trend liegt, denn allgemein, wenn man Kinder beobachtet, leider wird es leider schlechter.
Da hast du, glaube ich, eine ganz gute Beobachtung gemacht, dass das mit dem Bücherlesen sicherlich ein wichtiges Thema ist, denn wir haben ja die bekannte PISA-Studie, die jedes Jahr veröffentlicht wird, und da sieht man schon, dass da bei uns einiges im Argen liegt und Bücherlesen mal wieder ganz oben auf der Agenda stehen sollte. Das war die Episode 480. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und bis nächste Woche sage ich tschüss.
Bis dann.